Epale Insights. Ein Weiterbildungsthema, 5 Folgen, verschiedene Perspektiven. Von und mit Bildungsfrau Sabine Bertram. Staffel 4. Menschen, Werte, Identität. Eine Spurensuche im Feld Erwachsenenbildung. Es gibt viele verschiedene Gründe, warum Menschen in der Erwachsenenbildung arbeiten. Oft ist es die Begeisterung an der Verbindung mit Menschen oder die Leidenschaft für Bildung. Seltener sind es die Rahmenbedingungen, die die Arbeit prägen. Grund genug, hier einmal auf Spurensuche zu gehen. Und im aktuellen Themenquartal von Epale Deutschland zum Thema Identität und Werte in der Erwachsenenbildung zu erkunden, was diesen Bildungsbereich so besonders macht. 7 Personen aus unterschiedlichen Bereichen geben Einblicke in ihre Arbeit und ihre Beobachtungen. Und dabei rückt noch eine ganz andere Perspektive in den Fokus, nämlich inwieweit Erwachsenenbildung auf die Identitätsentwicklung von Teilnehmenden einwirken kann. Also viel Spaß bei dieser 4. Staffel von Epale Insights. Folge 3. Gesellschaftliche Relevanz und Verwertbarkeit von Erwachsenenbildung. Im Juni diesen Jahres führte Epale Deutschland eine Umfrage durch zum Thema Identität und Werte in der Erwachsenenbildung. Mehr als 200 Menschen nahmen teil und skizzierten ihre Perspektive auf das Feld. Ein vielgenanntes Schlagwort war lebenslanges Lernen. Und dieser Begriff begegnet uns bereits seit vielen Jahren, sowohl im pädagogischen als auch in politischen Diskursen. Denn so viel ist insbesondere in Zeiten von Digitalisierung und KI sicher: die Welt verändert sich so rasant, dass es unglaublich wichtig ist, immer weiter neugierig zu bleiben und zu lernen. Auf diese Feststellung können sich sicherlich viele Menschen einigen. Wenn es dann jedoch um die Frage geht, welche Inhalte relevant sind, dann gibt es sehr große Unterschiede und auch der Begriff der Verwertbarkeit wird immer wieder bemüht und macht damit eine Trennlinie deutlich zwischen Inhalten, die nützlich und wichtig scheinen, und Inhalten, die als weniger wichtig oder gar unnütz eingestuft werden.
Wenn man jetzt die Erwachsenenbildung und die Weiterbildung als Feld anschaut, dann hat die Frage nach der Verwertbarkeit immer schon auch einen super großen Stellenwert gehabt. Das heißt, eigentlich gab es immer beide Bereiche, die berufliche Weiterbildung und Qualifizierung auf der einen Seite und die allgemeine, eher persönlichkeitsbildend ausgerichtete Perspektive auf der anderen Seite.
So fasst es Professorin Julia Franz von der Universität Bamberg zusammen, um dann noch einen Blick in die historische Entwicklung zu werfen.
Und beispielsweise gab es in der Weimarer Republik eine sehr starke Bewegung, die gesagt hat, nein, Bildung muss frei von ökonomischen Zwecken sein. Das muss der freien Entfaltung dienen, auch der gesellschaftlichen Teilhabe. Gleichzeitig war auch in der Weimarer Republik die Perspektive auf beruflich orientierte Angebote in Handwerkerschulen beispielsweise sehr, sehr groß. Mitte des letzten Jahrhunderts gab es dann die sogenannte realistische Wende. Da wurde dann sehr stark proklamiert, Weiterbildung muss sich lohnen, Weiterbildung muss in Karriere, in Aufstieg, in Qualifikationen münden, auch um wirtschaftlichen Aufschwung voranzubringen. Das heißt, eigentlich existieren beide Perspektiven immer gleichzeitig.
Die jeweiligen gesellschaftlichen Strömungen finden sich dann natürlich auch in den politischen Entscheidungen und in den Förderinstrumenten wieder. Und es bilden sich verschiedene Anbietersegmente heraus, die sich eher dem einen oder eher dem anderen Bereich zuordnen. Raffaela Kira, Generalsekretärin des Europäischen Verbandes für Erwachsenenbildung EAEA, beobachtet:
Es gibt einen starken Druck, auch auf europäischer Ebene, dass Bildung verwertbar ist, also im Sinne von Arbeitsmarktfähigkeit vor allem. Ja, einerseits natürlich finden wir uns selber darin, also in dieser Debatte, dass wir natürlich auch Arbeitsmarktfähigkeit erhöhen wollen von Erwachsenen, also auch Einstieg oder Wiedereinstieg bei der Arbeit. Aber gleichzeitig sagen wir auch, die Erwachsenenbildung ist viel mehr als das. Also sie stärkt Menschen als Bürger, Bürgerinnen, ermöglicht Teilhabe, fördert Gesundheit und Wohlbefinden. Alle diese Dinge, diese Dimensionen wollen wir auch sichtbarer machen.
Bildung hat zwar einen Wert an sich, doch muss sie im Kontext von Erwachsenenbildung immer wieder begründet, verargumentiert und der Marktlogik unterworfen werden.
Und ich merke das auch selber immer wieder, wenn wir über die Benefits von Erwachsenenbildung sprechen und dabei eigentlich sagen, dass zum Beispiel die Erwachsenenbildung ein Instrument ist für bessere physische und mentale Gesundheit bis ins hohe Alter oder für mehr Kreativität und Innovationskraft. Also wir selber verwenden auch diesen Begriff von Instrument und eigentlich eine Instrumentalisierung der Erwachsenenbildung. Und das Problem ist dabei, dass die Verwertbarkeit von Erwachsenenbildung oder halt wie sie als Instrument verwendet werden kann, oft das Einzige ist, was in Diskussionen mit politischen Entscheidungsträgern, Trägerinnen wirklich dann ankommt. Also da, wo wir auch wirklich etwas erreichen können. Das ist leider eine Tatsache. Denn mit dem intrinsischen Wert von Erwachsenenbildung können wir eigentlich, also zumindest was die Förderung von Erwachsenenbildung betrifft, nichts erreichen.
Hier offenbart sich ein großes Dilemma. Obwohl wir in transformativen Zeiten leben, obwohl wir als Gesellschaft neugierige und lernmotivierte Menschen brauchen, reicht es nicht aus, einfach Erwachsenenbildung anzubieten oder ganz allgemein eine lernförderliche Haltung zu unterstützen.
Es ist sicher so, dass es eine stärkere Einengung gibt auf Arbeitsmarktförderung in der Erwachsenenbildung, dass es viel mehr diese Idee gibt, wir finanzieren etwas öffentlich, also wollen wir diesen und diesen Output sehen, möglichst unmittelbar nach Absolvierung von einem Kurs.
Doch auch wenn Verwertbarkeit den Diskurs durchaus beeinflusst. In der EPALE-Umfrage wurden Begriffe wie Teilhabe und Selbstbestimmung sehr häufig genannt. Der Begriff verwertbar hingegen nur einmal. Das mag daran liegen, dass EPALE sich stärker im Feld der allgemeinen Erwachsenenbildung verortet und eher weniger in der rein berufsbezogenen Weiterbildung und somit auch die Teilnehmenden in der Umfrage hier eine gewisse Vorliebe haben. Doch es zeigt sich auch in den Gesprächen, die ich geführt habe und die doch über EPALE hinausgehen. Denn die Begeisterung, die Motivation zur Arbeit in der Erwachsenenbildung geht über die einzelnen Teilnehmenden hinaus. Jessica Fenzel, systemische Dozentin und selbstständig tätig, beschreibt ihre Idee von zeitgemäßer Erwachsenenbildung zum Beispiel so.
Aber für mich sind Bildungsräume in 2025, wo wir jetzt hier miteinander sprechen, sind Bildungsräume Möglichkeitsräume, wo Menschen wirklich die Chance haben zu erkennen, dass es nicht mehr darum geht, was ich alles weiß. Also Wissen ist Macht, glaube ich, verliert an Bedeutung, weil ich glaube, das, was die Qualität oder Kompetenz der Zukunft ist, ist Verbindung, Beziehung, Co-Society. Und ich glaube, dass das viel wichtiger ist als Wissen. Und genau dafür schaffe ich Bildungsräume und würde sagen, das ist absolut verwertbar, weil das ganze Wissen, das hat KI. Aber das, was wir brauchen, sind Menschen für Menschen und ist sozusagen Bildung anwenden zu können, in den Dialog zu bringen, zu diskutieren, links und rechts umzudrehen. Und das ist für mich eigentlich die neue Form von Erwachsenenbildung. Ja, Möglichkeitsräume zu öffnen, statt Wissen weiterzugeben.
Erwachsenenbildung eher als Möglichkeitsraum sehen und weniger als Ort der Wissensvermittlung. Begegnungen schaffen, Impulse setzen, zum Nachdenken anregen. Und damit ist Jessica Fenzel mit ihrer Vision ganz nah dran an Friedemann Brause, der als Referent für Innenpolitik und zivilgesellschaftliches Engagement bei der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung tätig ist.
Ich glaube, das ist wirklich so, dass der Mindestzweck, den politische Bildung oft erfüllen muss, dass die Leute überhaupt erstmal irgendwo wieder miteinander sprechen. Das reicht vielen auch. Also oft gehen die Leute aus der Veranstaltung und sagen, es war richtig schön, dass wir uns mal wieder miteinander unterhalten konnten. Das ist für viele schon ein voller Erfolg. Und wenn dann noch ein bisschen Faktenvermittlung dazukommt oder wenn die Leute vielleicht neue Kompetenzen, Fähigkeiten, Wissen erworben haben, dann ist das natürlich auch Auftrag der politischen Bildung. Für viele aber reicht oft schon der pure Fakt, dass es diesen Raum gibt, wo man miteinander ins Gespräch gekommen ist. Im Alltag fällt es ja den Leuten eher nicht so ein, naja, ich müsste jetzt dringend mal wieder an einem Angebot der politischen Bildung teilnehmen oder ich müsste unbedingt mal einen Dialogabend machen. Das kommt ja den meisten Leuten gar nicht so sehr in den Sinn. Und wir schaffen halt diese Räume, sei es jetzt physisch, aber auch diese gedanklichen Räume, wo Menschen sich erstmal begegnen können. Und da haben wir eben eine große Verantwortung, dafür zu sorgen, dass es ein Raum ist, wo sich möglichst viele wohlfühlen, wo es ein ganz klares Ziel in der Veranstaltung gibt, wo es klare Regeln gibt, wo Leute einfach sich gut fühlen und gerne da sind.
Natürlich informiert die Landeszentrale, bereitet konkretes Wissen auf in Publikationen, in Podcasts und in sozialen Medien. Doch die wirkliche Bildungsarbeit geschieht im Austausch, im Perspektivwechsel und im Miteinander. Bildung braucht Begegnungen, braucht Räume, die inhaltlich gerahmt sind. Aber wie das konkrete Lernergebnis aussieht, das lässt sich kaum vorhersagen. Als Referentin für digitale Selbstbestimmung, Didaktik und Datenethik begegnet Luise Görlach dieses Spannungsfeld zwischen Verwertbarkeit und Selbstzweck von Erwachsenenbildung in ihrer täglichen Arbeit.
Das ist ja eine Durchkapitalisierung von Bildung, die ja auch gegen diese Offenheit steht, die eigentlich die Grundlage für Bildung stellt. Zumindest in einer perfekten Welt sollten Menschen eine Neugier auf die Welt haben und sich dann mit Themen auseinandersetzen. Das ist natürlich eine Utopie und ich verstehe, dass bei begrenzten Ressourcen eine gewisse Verwertbarkeit gegeben sein muss. Aber ich finde diesen Ansatz sehr schwierig, dass alles immer mit einem Zertifikat stattfinden muss und dass das die übergeordnete Motivation ist. Ich weiß, dass viele ein Zertifikat brauchen, um zum Beispiel freigestellt zu werden vom Arbeitgeber, um daran teilnehmen zu können. Also ich verstehe das, dass viele Menschen sich das wünschen und ich stelle dann auch immer Teilnahmezertifikate aus und so weiter, aber das ist natürlich keine Qualifikation oder kein Zertifikat in so einer klassischen Weise. Ich finde es tatsächlich viel wichtiger, dass Menschen sich mit dem Lernprozess als solchem auseinandersetzen und sich eher, also dadurch motiviert sind, einfach Neues zu lernen und sich mit neuen Inhalten auseinanderzusetzen, unabhängig davon, ob sie die jetzt für ihr berufliches Umfeld gebrauchen können oder nicht, sondern es geht ja einfach darum, sich diese Lernfähigkeit zu erhalten beziehungsweise den Lernmuskel zu trainieren. Und das sollte eigentlich die Motivation sein, aber natürlich ist das auch ein bisschen utopisch, das ist mir auch klar.
Darauf aufbauend definiert sie Verwertbarkeit einfach neu.
Verwertbarkeit ist ja auch einfach, diesen Lernmuskel zu trainieren, um einfach in der Zukunft besser lernen zu können oder Dinge schneller zu verstehen, weil man einfach an bestehendes Wissen leichter anknüpfen kann. Also das ist ja auch eine Verwertbarkeit, so könnte man auch argumentieren gegenüber Arbeitgebern. Stellt eure Leute frei für Workshops, damit sie einfach den Lernmuskel trainieren und dadurch viel, viel mehr Wissen potenziell in ein Unternehmen mit reinbringen können.
Im Kern geht es also um die Frage, auf welches Ziel hin ist die Verwertbarkeit ausgerichtet? Geht es um ein berufliches Thema oder geht es nicht vielmehr darum, eine lernfreundliche Gesellschaft zu gestalten? Für Professorin Julia Franz ist dies eine Kernaufgabe von Erwachsenenbildung.
Wenn man jetzt Gesellschaft nach gesellschaftlicher Relevanz fragt, in Zeiten, in denen Gesellschaft oder Gesellschaften immer komplexer werden, braucht es nicht oder hat Erwachsenenbildung ja auch eine wichtige Funktion, die darin besteht, auch Sinnstiftung, Orientierung bereitzustellen in Form von Veranstaltungen, in Form von Reflexionsangeboten, die Menschen nutzen können. Das war früher, hieß es auch Bildung und Befreiung und Bildung und Mündigkeit auf der einen Seite. Heute würde man sagen, es geht auch um Angebote gegenüber Fake News. Wie erkenne ich denn eigentlich, wo die Wissensinhalte, mit denen ich mich beschäftige, herkomme, welchem Wissen kann ich denn trauen? Und gerade wenn es jetzt um neue Entwicklungen geht, wie KI auch, da sind ja auch viele Menschen sehr verunsichert, wie man damit eigentlich umgehen kann. Und da stellen sich dann auch ethische Fragen, wo die Erwachsenenbildung sicherlich die Aufgabe auch hat, Menschen in dem Prozess von neuen Entwicklungen mit Bildungs- und Beratungsangeboten begleiten zu können.
Und dann können Bildungsangebote auch so aussehen, wie Dr. Gesa Reis, Leiterin der Volkshochschule Oberhausen, sie beschreibt.
Es gibt aber auch Veranstaltungen, die gar nicht so sehr allein den Bildungszweck haben, sondern einfach auch Menschen zusammenbringen. Es gibt im September wieder den Minigolf-Triathlon-Weltpokal, 3. Edition. Da spielt man Street-Minigolf, iPad-Minigolf, VR-Minigolf. Mixed Able Teams, gemischte Altersstrukturen, also wo wirklich alle möglichen Leute zusammenkommen, die vielleicht sonst nicht in einer Gruppe wären, Die Demokratiewoche war der Anlass dann, dass die Street-Mini-Golfbahnen nach Grundgesetzartikeln gelabelt sind, also so wirklich auch gebaut wurden, hier im Kreativlabor, was hier um die Ecke ist. Und ja, man lernt dann natürlich vielleicht, wie funktioniert VR, wie funktioniert iPad, man probiert Sachen aus oder guckt vielleicht auch den Jüngeren zu, wie sie es machen, oder traut sich in so einem lockeren Rahmen mal, kriegt dann aber vielleicht mit, was das Haus sonst so macht.
Bildung en passant, die viele Menschen erreichen kann, weg vom erhobenen Zeigefinger, von Lerndruck hin zu Leichtigkeit und Spaß, vielleicht auch sogar hin zu einem Erlebnis, einem Abenteuer. Damit können auch die Menschen erreicht werden, die als bildungsfern gelten, wenn Lernen entfremdet. Mit dem Begriff bildungsfern fremdelt Erwachsenenbildungsprofessorin Dr. Julia Franz jedoch.
Er ist vom Zentrum der Bildung ausgedacht und berücksichtigt nicht die Vielfalt, wie Menschen lernen. Ich kenne auch im eigenen Bekanntenkreis einen ganzen Haufen Menschen, die im Leben niemals ihren Fuß in eine Volkshochschule beispielsweise setzen würden, um dort einen Kurs zu besuchen, weil die einen anderen Zugang zur Bildung haben und zum Beispiel, wenn die bestimmte Aspekte lernen möchten, sich dann eher selbstgesteuert im Internet damit auseinandersetzen oder zum Beispiel Ukulele spielen auf YouTube-Videos sich beibringen. Und diese Gruppe würde zentral als bildungsfern gelten, weil sie keine Institutionen besuchen. Ich fände es aber gemein, gewissermaßen diese Gruppe als bildungsfern zu bezeichnen, weil sie letztlich nicht bildungsfern, sondern institutionenfern sind.
Hier wird deutlich, dass Erwachsenenbildung, wenn sie wirklich alle Menschen erreichen möchte, ganz anders gedacht werden muss und sicherlich auch mit anderen politischen Rahmenbedingungen und Förderlogiken strukturiert werden müsste. Ein positives Beispiel, wie das aussehen kann, ist Irland, wie Raffaela Kira beschreibt.
Ja, da gibt's wirklich, also in Irland, großartige Initiativen, auch in sehr benachteiligten Communities, mit einem hohen Grad an Arbeitslosigkeit, einem hohen Grad an Inaktivität, also auch von Menschen, die nie irgendwie im Arbeitsmarkt waren, wo zum Beispiel in Grundschulen die Eltern freibleibend die Möglichkeit haben, auch an Bildungsprogrammen teilzunehmen, teilweise mit 1:1 Förderung, wo auch zum Beispiel geschaut wird, welche Lernprobleme es eventuell gibt, wo es zum Beispiel Neurodiversität gibt, die beachtet werden muss, wenn es um Bildungsprogramme geht, wie auch Bildung so gestaltet werden kann oder die Zeiten von Bildung, dass sie übereinstimmen mit den Bildungszeiten der Kinder, so dass es da nicht vielleicht Betreuungsschwierigkeiten gibt, wo es teilweise sogar auch also Kinderbetreuungsmöglichkeiten für kleinere Kinder vor Ort gibt, sodass die Eltern sich aufs Lernen konzentrieren können. Sehr viel zusätzliche Förderung auch, was Materialien betrifft und so weiter. Und es gibt halt dieses öffentliche Bewusstsein dafür, dass das wichtig ist, dass es sogar also ein großes Event gibt einmal im Jahr, das Learner Forum, also eine sehr große Veranstaltung auf nationaler Ebene durchgeführt wird, wo wirklich die Lernenden im Rampenlicht sozusagen stehen und Hände schütteln können mit dem Minister, der Ministerin, die für Erwachsenenbildung zuständig ist, wo sie selber ihre Lerngeschichten erzählen können und sagen können, also auch was ihnen konkret geholfen hat auf ihrem Lernweg. Und ich glaube, so das ist das, was wir auch wirklich brauchen. Also diese Geschichten von den Menschen, wie Erwachsenenbildung ihr eigenes Leben verändert hat und was dabei wirklich geholfen hat.
Bildungsangebote an den Orten, wo die Menschen sind. Gezielte Förderung, Wertschätzung von politischer Seite und auch hier ein Begegnungsraum, der nicht nur Raum für sachliche Argumente bietet, sondern für echte Verbindung. Aus Raffaela Kiras Erfahrung heraus hilft es auch, um die Relevanz von Erwachsenenbildung auf der politischen Bühne eindrücklich zu vermitteln, was ja ein Kernelement von Verbandsarbeit ist.
Oft sehen wir, dass wir bei zahlreichen Debatten vielleicht immer wieder die gleichen Punkte wiederholen, aber wenn es einen Lernenden, eine Lernende im Raum gibt, die ihre persönliche Geschichte teilen, dann wirkt das natürlich auf einer emotionalen Ebene, die viel, viel kräftiger ist als jegliche rationale Argumente.
So einen Begegnungsort zu schaffen, wo Politik und Teilnehmende miteinander ins Gespräch kommen, gelingt natürlich nicht nur in Irland. Auch Gesa Reis berichtet von einem Beispiel.
Wir haben eine Reihe, die heißt Wer hat was zu sagen in NRW, und dann sind Pädagoginnen mit Teilnehmenden aus Oberhausen beim Landtagspräsidenten gewesen, um dem mal zu fragen, was macht der denn so im Amt, wo hat er was zu sagen, wo wirkt er drauf hin, und er hat den Empfang tatsächlich in dem Raum gemacht, wo sonst Staatsgäste empfangen werden. Mit Getränken und einer ganz großen Wertschätzung und auch feierlich, und hat sich doppelt so viel Zeit genommen, wie er zugesagt hat. Und das ist für die 30 Menschen, die da mitgefahren sind aus Oberhausen, was die nie vergessen werden. Ne? Aber es war halt auch für mein Kollegium toll, dass der Landtagspräsident gesagt hat, mir sind die Bürgerinnen wichtig und ich nehme das ernst. Solche Dinge machen, glaube ich, ganz viel aus. Wenn man erlebt, dass nicht nur das Lernen, sondern auch die Wertschätzung von den Leuten vor Ort, von den Lehrkräften oder an den Orten, wo man hingeht, hoch ist.
Doch auch wenn Volkshochschulen als die klassischen Einrichtungen der Erwachsenenbildung gelten, deutschlandweit vertreten mit langer Geschichte, so haben auch sie mit großen Herausforderungen zu kämpfen, um politisch gesehen und angemessen unterstützt zu werden. Deshalb äußert Gesa Reis auch folgende Wünsche.
Wir brauchen eine verlässliche, dynamisierte Weiterbildungsförderung eigentlich in allen Bundesländern, und wir brauchen es, dass der Bund das auch mitdenkt und nicht alles von zentral über die Arbeitsverwaltung steuert und nur in diesen Maßnahmen denkt und da im Moment auch sehr viel spart, sondern diese Struktur mitzudenken, dass Lernen Voraussetzungen braucht, die man nur mit so einer kontinuierlichen Anwesenheit vor Ort, mit niedrigen Schwellen und mit viel Annäherung an das, was nötig ist, schafft. Und dazu gehören eben auch die ganzen anderen Freizeitveranstaltungen, dass Leute sich nach dem Integrationskurs auch nochmal für was anderes in der Volkshochschule begeben oder hier hinkommen, um einfach Leute kennenzulernen und nicht nur im Integrationskurs zu sitzen. Und wir versuchen auch im Bereich Inklusion für Menschen andere Möglichkeiten zu schaffen, bis hin zu ehrenamtlicher Begleitung, wenn eben kein Fahrdienst oder keine Inklusionsbegleitung bezahlt wird, weil es keine formale Bildung ist. Wir sagen auch, die Leute, die die Arbeitsverwaltung nicht auf dem Zettel hat, wie ältere Menschen oder Menschen, die aufgrund von Einschränkungen eben nicht einfach verwertbar sind für den Arbeitsmarkt, dass die genauso ein Recht auf Teilhabe haben. Und zur Teilhabe gehört auch Teilhabe an Bildung. Alles, was man lernen möchte und von dem man noch vielleicht noch nicht weiß, ob man es lernen möchte, aber die Möglichkeit zu haben.
Und Julia Franz ergänzt aus der Forschungsperspektive, dass man sich Erwachsenenbildung auch durchaus ganz praktisch zunutze machen könnte. Denn
Erwachsenenbildung, finde ich, hat so eine hohe gesellschaftliche Relevanz. Erwachsenenbildung ist sowas wie ein Seismograph der Gesellschaft. Das heißt, anhand von Lernbedürfnissen und Bedarfen werden gesellschaftliche Veränderungen sehr, sehr schnell im Feld der Erwachsenenbildung sichtbar oder spürbar. Und das betrifft Digitalisierung, KI, genauso wie aber auch Fragen von sozialen Zusammenhängen, Gemeinschaftsfragen, Identitätsbildung.
Ein Blick in Trendthemen, der Aufschluss darüber gibt, was die Menschen im Land, was die Gesellschaft wirklich bewegt und was auch die Menschen, die in der Erwachsenenbildung arbeiten, an ihrer Tätigkeit begeistert, nah dran zu sein an den Teilnehmenden, am Puls der Zeit. Doch wer lernt eigentlich in der Erwachsenenbildung und wie funktioniert zeitgemäße Erwachsenenbildung? Darum geht es in Folge 4 dieser Staffel. Dieser Podcast ist im Auftrag von EPALE entstanden und wurde gefördert aus Mitteln der Europäischen Union. Konzept und Umsetzung Sabine Bertram, Musik von musicfox.com.